SWR 2.
In rund 40 Jahren werden 7 Milliarden Menschen in Städten leben. Nur noch ein Viertel der Weltbevölkerung lebt dann noch auf dem Land. Zahlen, die beunruhigen können. Wie sehen diese Städte der Zukunft aus? Stadtforscher und Stadtplaner stehen vor großen Herausforderungen. Die Kuratoren der Internationalen Architekturbiennale Rotterdam sind indes überzeugt, dass eine gut geplante Stadt sehr viel mehr Menschen als heute aufnehmen kann. Sie plädieren für eine nachhaltige und sozial integrative Stadtplanung und präsentieren ein Städtemodell, das ohne Zersiedelung und Wildwuchs in den Agglomerationen auskommt. Klaus Englert berichtet.
Als im April die diesjährige Rotterdamer Architekturbiennale eröffnete, wartete Henk Owink, Direktor des Niederländischen Instituts für Raumplanung, mit ernüchternden Zahlen auf. Heute seien 70% der Niederlanden urbanisiert. Noch pessimistischer ist die Weltbank, die die holländische Verstädterungsrate bereits bei 75% angekommen sieht. Mittlerweile hat die Urbanisierungslawine viele Grünzonen unter sich begraben. Davon betroffen sind besonders die Polder und der verstädterte Gürtel der Randstadt. Das meint auch der Rotterdamer Stadtplaner und Landschaftsarchitekt Adrien Geuze. Er beklagt den extremen Landverbrauch des typisch holländischen Urban Sprawl.
Holland is too small for a sprawl. So the first problem we have totally spoiled the Netherlands.
Die vor 30 Jahren begonnene Suburbanisierung hat die gesamten Niederlande nachhaltig ruiniert. Vor 10 Jahren konnte man noch auf der Autobahn von Rotterdam nach Den Haag 10 Minuten durch grüne Landschaften fahren. Heute sind es weniger als 2 Minuten. In 10 Jahren wird von diesem Restgrün nichts mehr zu sehen sein. Das grundsätzliche Problem in Holland besteht darin, dass die einzelnen Gemeinden zu viel Macht besitzen und ihr eigenes Programm durchsetzen wollen. Das führte dazu, dass jede Stadt eine eigene Autobahnausfahrt besitzt, die 2 Kilometer von der nächsten entfernt ist. Schließlich verbindet jeder Bürgermeister sein Heil damit, direkt an der Ausfahrt ein Business Center und ein McDonald's zu bauen. Nicht zu vergessen ein Stadttheater und alle 10 Jahre mitten im Grünen eine Wohnsiedlung. Sämtliche Supermärkte und kommerzielle Einrichtungen haben sich an diesen Ausfahrten angesiedelt. Die schöne Stadt ist zwar geblieben, aber die Programmbereiche und kommerziellen Aktivitäten haben sich zu den Peage-Ausfahrten verlagert. Diese Entwicklung hat sich mittlerweile europaweit ausgebreitet.
Low-Density Urbanism ist ein typisches Phänomen europäischer und amerikanischer Städte. Am Beispiel Ruhrgebiet und London bedeutet das unaufhaltsame Dezentralisierung unserer Städte. Sinn und Wunschbild der ausufernden urbanen Gebilde ist das freistehende Einfamilienhaus mit Garten. Das Ruhrgebiet wird zwar als riesiges städtisches Ballungsgebiet wahrgenommen, doch in Wirklichkeit leben dort nur 5,2 Millionen Menschen. Und London hatte die Zeit des großen wirtschaftlichen und demografischen Aufschwungs bereits um 1900 auf dem Höhepunkt der Industrialisierung erlebt. Damals lebten in der britischen Hauptstadt, die lediglich mit der Größe Pekings konkurrierte, noch 10 Millionen Einwohner. Doch seither ist die demografische Entwicklung rückläufig und heute rangiert London nicht mehr unter den 20 größten Megacities. Dejan Sucic, Direktor des Londoner Design Museums, warnt vor einer in Europa sich ausbreitenden Urbanisierung, die starke ökologische Risiken birgt.
Low-Density Urbanism steht für den destruktiven Egoismus der Gated Communities und die fatalen Resultate einer schwach verdichteten und autogerechten Suburbia. Diese Suburbs, die nichts zur Energie und Vitalität des städtischen Lebens beitragen, werden sich, lange bevor das Erdöl zur Neige geht, als Auslaufmodell erweisen.
Der Rotterdamer Architekt Adrien Geuze erzählt, dass die niederländische Regierung Anfang der 80er Jahre beschloss, 1 Million Häuser binnen 10 Jahren zu bauen. Und er kritisiert, dass diese suburbanen Landschaften monofunktional und eintönig sind. Nach seiner Meinung brachte die Stadtplanung Krebsgeschwüre von Reihenhäusern ohne funktionierende Infrastrukturen hervor. Und so kam es, dass in den letzten Jahrzehnten die Ausuferung der Städte schwindelerregende Ausmaße annahm. Amorphe Siedlungsteppiche mit eingesprenkelten Wohnsiedlungen in autogerechtem Ambiente, schier unüberwindbare Verkehrsschneisen, Vergnügungsparks und Shoppingcenter. Begünstigt wird diese Entwicklung durch konkurrierende Kommunen, die unentwegt auf der Suche nach neuen Gewerbe- und Wohnflächenausweisungen sind. Geuze meint, solange das Eigenheim weiterhin als Ausdruck persönlicher Freiheit gilt, schreite die Dezentralisierung unserer Städte voran, mithin der landschaftszerstörende Flächenfraß der Suburbanisierung.
Man meint, das Ei des Kolumbus in der angeblichen Vitalität suburbaner Siedlungen gefunden zu haben. Doch diese Suburbs haben weder eine städtische Dichte noch eine ländliche Atmosphäre. Sie sind ein unsinniges Zwischending. Gute Infrastrukturen und funktionierende öffentliche Nahverkehrssysteme sind hier Fehlanzeige. Ich bin nicht gegen monofunktionelle Wohnsiedlungen, aber stellen Sie sich vor, dass 90% auf diese Weise vollkommen verbaut worden sind. Suburbia darf nicht die offizielle holländische Städtebaustrategie sein.
Für Henk Ovink, Co-Organisator von Rotterdams Biennale Making City, ist Stadtflucht und Suburbanisierung nur die eine Seite der weltweiten Stadtentwicklung. Die andere Tendenz entdeckt er beispielsweise im rasanten Zuwachs von Chinas Stadtbevölkerung, die in den letzten 30 Jahren von 170 auf 530 Millionen Einwohner anstieg. Anders als in den Vereinigten Staaten und in Europa zeichnet sich China nicht durch Stadt, sondern durch Landflucht aus. Ein besonders drastisches Beispiel ist die chinesische Sonderwirtschaftszone Pearl River Delta, die nur unwesentlich größer ist als das Ruhrgebiet und dennoch Lebensraum für 60 Millionen Menschen bietet. Henk Ovink schränkt ein, das größte Problem seien nicht die rasant wachsenden Städte Asiens, denn ihr ökologischer Fußabdruck ist durch die starke städtische Dichte relativ klein. Zusammen mit dem belgischen Architekten Joachim de Klerk, ebenfalls Mitorganisator der Biennale, sieht er größere Gefahren in der unkontrollierten Urbanisierung der Landstriche, der schlecht geplanten Stadt. De Klerk weiß natürlich, dass die weltweite Stadtbevölkerung in den nächsten 40 Jahren um 2 Milliarden Menschen wachsen wird. Er weiß auch, dass in nicht allzu ferner Zukunft 75% der Weltbevölkerung in Städten leben wird. Dieser Befund mutet wie eine Schreckensvision an, doch de Klerk betont, letztendlich komme es auf die gut geplante Stadt an, auf eine vernünftige Stadtpolitik als Fundament einer gerechten Gesellschaftsordnung. Und er kritisiert, dass in den asiatischen Megacities allzu oft schwache Zivilgesellschaften und liberalisierte Märkte vorherrschen, die keine staatlichen Lenkungsinstrumente entwickelt haben.
Betrachten wir, was in der Welt geschieht, betrachten wir die Wirtschaftskrisen, die ökologischen Herausforderungen, das demografische Wachstum oder auch die demografische Abnahme in bestimmten Bereichen, dann fragt sich, was diese Herausforderungen gemeinsam haben. Ausschließlich in den Städten sind wir mit ihnen konfrontiert. In den Städten produzieren wir unseren Wohlstand und unser Einkommen. Das weltweite Wachstum findet in den Städten statt. Es geht immer um städtische, nicht um nationale Ökonomien. Der ökologische Fußabdruck, der durch Urbanisierung erfolgt, kann durch die Städte eingeschränkt werden. Smart Urbanization kann die ökologischen und demografischen Probleme lösen. Making City ist für uns Aufgabe und Herausforderung. Unsere Politik und Planungskultur muss sich diesen Herausforderungen stellen.
Der Belgier Joachim de Klerk hat für die Rotterdamer Biennale die Grundlagen einer Smart City entworfen. Für die große Mehrheit der Architekten und Planer bedeutet das neue Modell, sich von den liebgewordenen Bildern traditioneller Stadtplanung zu verabschieden. De Klerk betont, dass dieser Wandel nur in den Städten selbst beginnen kann.
Since the 1970s, we've thought that the territory is something that we can consume.
Seit den 70er Jahren betrachten wir das Territorium als etwas, was wir konsumieren. Urban Sprawl verbraucht das Territorium. Dabei fragt man sich nicht, wie eine lebenswerte Wohnumgebung aussehen kann, denn es stellt sich ausschließlich die Frage nach ökonomischer Rendite. Der von der Stadt zu bezahlende Bodenpreis liegt über dem Preis, den die Landwirtschaft entrichtet. Und dieser Preis übersteigt den, den die Natur zahlt. Auf diese Weise kauft die Stadt die Landwirtschaft und die Landwirtschaft kauft die Natur. Genau diesen Kreislauf gilt es aufzuhalten. Es geht letztlich darum, Stadt zu gestalten und den Landverbrauch zu stoppen.
Noch immer üben die suburbanen Siedlungen in den Gesellschaften, die nach dem Weltkrieg zu Wohlstand gelangt waren, eine unwiderstehliche Faszination aus. Der UN Habitat Report State of the World Cities belegt den Landfraß vieler nordamerikanischer Städte. In dem Bericht findet sich eine Luftaufnahme von Las Vegas, die die Stadt der Glücksritter wie einen bunt gefleckten Teppich zeigt, der sich über ein endloses Plateau ausbreitet. Ein anderes Beispiel ist das südkalifornische San Diego, das eine Einwohnerzahl von 1,3 Millionen aufweist. Der UN-Habitat Report belegt, dass der ökologische Fußabdruck in der brasilianischen 20 Millionen Megacity São Paulo um ein Vielfaches niedriger ist. Denn São Paulo produziert nur 10% der in San Diego entstehenden Emissionen. Kenneth Frampton, Architekturhistoriker an der New Yorker Columbia University, kritisiert, dass die Suburbanisierung in den Vereinigten Staaten trotz aller gegenläufigen Entwicklungen munter voranschreitet.
Die Menschen ziehen weiterhin aus den Stadtzentren von Houston, Atlanta und Phoenix ab. Währenddessen weiten diese Städte ihre suburbanen Zonen aus, für die nahezu keine öffentlichen Verkehrssysteme bereitstehen. Die sozioökologische Auswirkung dieser Siedlungsmuster ist gemeinhin bekannt. Und dennoch sollte man sich klarmachen, dass allein in den Vereinigten Staaten jährlich über 1,2 Millionen Hektar freie Flächen für die Suburbanisierung verloren gehen. Es kommt hinzu, dass die amerikanische Regierung gewöhnlich Autostraßen viermal mehr subventioniert als Bahnen und Busse.
Joachim de Klerk zieht aus diesem Befund die Konsequenzen für eine künftige Stadtplanung.
Our main challenge is what we've done during the 20th century, which is to build outside of this very well-known image of what a city is.
Die größte Herausforderung liegt in der Stadt des 20. Jahrhunderts. Dabei geht es um die Gebiete, die außerhalb des bekannten historischen Stadtkerns gebaut wurden. Wir haben hier eine bunte Mischung aus Programmen und urbanen Fragmenten. Doch all diese Teile ergeben keine Stadt. Sie fügen sich nicht zu einem lebendigen Wohnumfeld. Diese außerstädtischen Zonen verbrauchen das Territorium. Deswegen erkunden wir, wie die unterschiedlichen Programme zusammengeführt werden können. Uns geht es nicht um das private, von individuellen Eigentümern benutzte Grundstück. Wir zielen stattdessen auf eine kollektive Denkweise, die das Territorium respektiert.
So the main shift is from a consumption of territory to a logic that respects the territory.
Das Kuratorenteam der Biennale hat sich darüber Gedanken gemacht, wie nachhaltiger städtischer Wandel im internationalen Maßstab besser gefördert werden kann. So kam es zu insgesamt 33 weltweiten Projekten, die über mehrere Jahre hinweg zusammen mit lokalen Trägern entwickelt wurden. Vorrangig waren es Wohnungsprojekte für Menschen in prekären Lebensumständen. Postconflicto Laboratorio nennt sich beispielsweise ein soziales Wohnungsprogramm für Guatemala, das den von Bürgerkrieg und Armut gepeinigten Menschen helfen soll. Wegweisend sind auch frei addierbare Module, die in Singapurs Freihandelszone Batam den spezifischen Bedürfnissen der Wanderarbeiter angepasst werden können. Das Team unter Leitung des holländischen Architekten Kees Christianse, der an der ETH Zürich lehrt, entwickelte diese einfachen und kostengünstigen Wohnungsmodelle für ein Gebiet, in dem früher ein spekulativer Immobilienmarkt dominierte. Joachim de Klerk beschreibt die Richtung künftiger Stadtentwicklung.
We've known a period of architecture in which we build icons.
Wir kennen allzu gut die Zeit, in der Stadtpolitiker nach architektonischen Leitbildern dürsteten. Jede Stadt wollte ein neues Museum, eine neue Konzerthalle, ein neues Theater. Sie mussten alle spektakulär sein, denn mit ihnen identifizierte man Image und Branding der Stadt. Von diesen Strategien sollten wir uns heute befreien. Wir leben nicht mehr in Zeiten wachsenden Konsums. Die Architektur der Konsumstädte, die sich in der Architektur dieser Museen spiegelt, hat sich überholt. Dagegen entwirft die Biennale Making City die Stadtgestaltung einer anderen Zeit. Einer Zeit, in der die neoliberalistische Wirtschaft und die Konsumstadt überwunden sind. Andere Merkmale drängen sich auf. Es stellt sich die Frage, wie sich der Wohlstand nicht nur unter den Reichen, sondern auch unter den ärmeren, weniger gebildeten Schichten verteilen lässt.
Our welfare, not only for the rich, but also for the others. The less educated, the less wealthy.
Die von de Klerk kritisierten ikonischen Bauwerke haben besonders in Spanien zu unkontrolliertem Wachstum und einer regelrechten Urbanisierungslawine geführt. Das 1998 von der Regierung Aznar verabschiedete Bodengesetz ermöglichte es, zahllose Flächen, die nicht im Gemeindebesitz waren, in wertvolles Bauland umzuwandeln. Dadurch wurde der Boden zum bevorzugten Spekulationsobjekt, an dem sich eine ganze Phalanx von Personen maßlos bereicherte. Politiker, private Käufer, Immobilienspekulanten und städtische Urbanisierungsberater. Deutsche und Engländer investierten in Ferienhäuser und ließen zahllose Mittelmeerstädtchen enorm anwachsen. Derweil widmeten sich die Spanier ihrer neuen Lieblingsbeschäftigung, dem Ankauf von Zweit- und Drittwohnungen. Damals kritisierte der spanische Architekturhistoriker Luis Fernández Galeano:
Im Norden und Nordosten von Madrid fressen sich die neuen Stadtgebiete metastasenartig einfach in die bestehende Landschaft hinein, obwohl es Schutzgebiete sind.
Von der Stadt, die dem Wachstumsfetisch huldigt, möchte sich das Kuratorenteam der Rotterdamer Biennale deutlich distanzieren.
Stadtplanung muss sich heute anderen Aufgaben stellen. Den fragilen Ökonomien, den ärmeren Schichten, den ökologischen Problemen, beispielsweise dem Schutz des Trinkwassers in Istanbul. Für diese neuen Aufgaben fehlt uns eine Planungstradition. Es stellt sich die Frage, wie müssen wir den Beruf des Planers und Politikers verändern, um auf die neuen Fragestellungen Antworten zu finden? Wenn wir uns mit sozialer Armut und ökologischen Problemen beschäftigen, dann müssen wir nicht nur die Stadt, sondern auch Stadtplanung neu bestimmen. Denn Planung muss auch die soziale Mobilität der Menschen berücksichtigen. Planer sollten den Blick auf die Menschen richten, damit sie sich besser in die städtische Gesellschaft einfügen, besser berufliche Chancen wahrnehmen und bessere Lebensbedingungen vorfinden.
De Klerk möchte den Umbau unserer Städte in Smart Cities. Das sind Gemeinwesen, die auf demokratischen und nachhaltigen Prinzipien basieren, auf gut funktionierenden Infrastrukturen und Serviceleistungen, die allen Bürgern zugutekommen. Denn prinzipiell jeder hat Zugang zu den öffentlichen Angeboten und Plätzen des städtischen Lebens. Gegenüber den Beengtheiten dörflicher Gemeinschaften steht dem Stadtmenschen eine weit größere Bandbreite von Bildungs-, Sport- und Kulturangeboten offen. Smart City ist keine Stadt, in deren glitzernden Hochhäusern sich die narzisstischen Gelüste der Elite spiegeln, vielmehr ein Ort des Zusammenlebens, ein Ort, der die Teilhabe der Menschen fördert. Smart City ist nachhaltig, weil der Nahverkehr effizient, gut vernetzt und allgemein zugänglich ist. Last but not least reduziert sie deutlich den ökologischen Fußabdruck. Sie beutet nicht weiter fossile Energiequellen und ökologische Ressourcen aus, sie stoppt den exponentiellen Anstieg von Energieverbrauch und Treibhausgasen und investiert stattdessen in regenerative Energien. Da die Bedeutung der Städte zunimmt, strahlt die Entscheidung für ein ökologisch nachhaltiges Stadtmanagement über die kommunalen Grenzen hinaus. Demokratisch und nachhaltig, das wäre die Zukunft der Smart City. Aber nur in den Städten, das betont Joachim de Klerk nochmals, kann dieser Wandel stattfinden.
It's not good urban planners drawing very nice, beautiful plans and making very nice models.
Es reicht nicht, wenn Stadtplaner schöne Entwürfe und Modelle abliefern. Wir müssen uns neuen Dynamismen stellen, die das Top-Down-Syndrom verabschieden. Es geht um die Zusammenarbeit zwischen Bürgern, ökonomischen Akteuren, Entwerfern und Politikern. Die Politiker sind nicht mehr imstande, adäquat auf die städtischen Probleme zu reagieren. In New York entwickelte sich ein anderes Szenario, als der Bürgermeister und private Akteure das Potenzial der High Line erkannten und sich dafür einsetzten, dass sie nicht abgerissen wird. Zunächst begann das Projekt mit diesen zwei Akteuren. Danach entstand eine spannende Zusammenarbeit zwischen Politikern, Bürgern und den Friends of the High Line. Aus diesem sozialen Kräftefeld entwickelte sich eine regelrechte Bewegung. In dieser Dynamik bündelt sich Making City als neue Form der Planung. An vielen Orten der Welt deuten Architekten, Planer und Landschaftsarchitekten auf drängende Probleme. Sie bringen verantwortlich handelnde Menschen zusammen, die sich zu neuen Bündnissen zusammenschließen. Durch diese Allianzen kommt plötzlich etwas in Bewegung.
Joachim de Klerk nennt zwei höchst unterschiedliche Städte, in denen dieser Umwälzungsprozess, getragen von der aktiven Teilhabe der Bürger, das Stadtbild grundlegend veränderte. Das brasilianische Curitiba wird im Latin American Green Index als grüne Hauptstadt Lateinamerikas gelistet. Das südfranzösische Bordeaux möchte jetzt dem Vorbild Curitibas nacheifern. Durch ein anspruchsvolles Wohnungsprogramm, das entlang einer öffentlichen Nahverkehrsroute entwickelt wird.
The way Curitiba has used public urban transport.
In Curitiba gelang es, durch das öffentliche Verkehrsnetz die Stadtteile besser zu verbinden. Mit geringem Aufwand wurde erreicht, dass sich die unterschiedlichen Schichten als Teil Curitibas verstehen. Dieses Modell hat nun auch Bordeaux übernommen. Tatsächlich entwickelten beide Städte angesichts des starken demografischen Wachstums verwandte Strategien. So ließ Bordeaux in den vergangenen 10 Jahren 20.000 Wohneinheiten bauen, damit nicht genug. Man fragte sich, wie es möglich sein kann, künftig 50.000 weitere Wohneinheiten zu errichten. Ähnlich wie in Curitiba verfolgt man das Ziel, die Wohnungen entlang des öffentlichen Nahverkehrs zu entwickeln, damit eine bessere Verbindung unterschiedlicher Stadtteile und verschiedener Schichten entsteht. In Curitiba und Bordeaux fühlen sich die Menschen plötzlich als Teil einer Bewegung und eines städtischen Wandlungsprozesses.
People feel part of a movement, of a city that is in transition.
Making City möchte verhindern, dass Städte künftig nur noch nach den Renditeerwartungen mächtiger Immobilienentwickler gestaltet werden und dass dabei die sozialen Bindekräfte in den Städten zusehends schwinden. Diese Tendenz zeigt sich drastisch an der 13 Millionen Megacity Istanbul, einem der zentralen Testsites der Rotterdamer Biennale. Die regierende AKP hat der Metropole am Bosporus einen radikalen Stadtumbau verschrieben, welche die traditionellen Fehler der Stadtplanung wiederholt, das übliche Top-Down-Schema und der Ausschluss der Öffentlichkeit. Dabei wurden viele informelle Siedlungen abgerissen, um binnen weniger Jahre Verkehrsachsen, 47 Einkaufszentren und 650 Luxuswohnsiedlungen zu errichten. Bis heute profitieren vornehmlich die Bodenspekulanten von den goldenen Jahren des Stadtumbaus. Und so wurde Istanbul zur Stadt der Finanzzentren, teurer Apartmenthäuser und gated communities. Sogar das innerstädtische Talabashi um den beliebten Taksim-Platz wird momentan zum Ort für Upper-Class-Wohnungen umgerüstet. Tim Rienitz, Kurator der Rotterdam-Biennale von 2009 und Stadtforscher an der ETH Zürich, kritisiert, dass unter dem verordneten Stadtumbau das gewachsene Stadtgefüge Istanbuls leidet und dass sich zusehends eine sozialräumliche Segregation durchsetzt.
Erdogan möchte Istanbul zu einer globalen Dienstleistungsmetropole ausbauen, die letztlich sich mit Attributen schmückt, die eben alles andere als islamisch sind, die nämlich einer kapitalistischen Metropole gleichen. Es geht um Wolkenkratzer, es geht um Shopping-Malls, es geht um glamouröse Business-Districts. Diese Stadtentwicklung wird mit sehr rabiaten Mitteln vorangetrieben. Man hat kürzlich ein Gesetz erlassen, das der Renovierung und Instandsetzung vernachlässigter historischer Bauten dient, aber de facto ermöglicht dieses Gesetz vor allen Dingen auch eine sehr einfache Enteignung. Talabashi ist eines von jenen 48 Gebieten in der Stadt, die für solche Prozesse auserkoren wurden. Talabashi ist ein Bezirk mit historischer Bausubstanz. Diesen Bezirk hat man ausersehen für einen sehr radikalen Gentrifizierungsprozess. Das heißt, die Bewohner müssen das Quartier verlassen, weil sie auch keine Chance haben, sich da wieder in diese hochwertigen Immobilien zurückzukaufen.
Die regierende AKP möchte zwar die türkische Gesellschaft islamisieren, will aber gleichzeitig Istanbul zu einer Global City des internationalen Kapitals machen. Deswegen werden Stadtmuster kopiert, die nicht aus der islamischen, sondern aus der westlichen Welt stammen. Der Wachstumsfetisch, der Konsens internationaler Wirtschaftsakteure, wird kritiklos übernommen. Joachim de Klerk kommentiert, wie Istanbuls Stadtplaner mundtot gemacht werden.
Der Masterplan von Istanbul möchte das Wachstum stoppen. Doch der türkische Ministerpräsident besteht darauf, einen dritten Ring um die Stadt zu bauen, sogar einen neuen Kanal, einen zweiten Bosporus, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Dabei missachtet die politische Führung, dass die schrankenlose Modernisierung Istanbuls an vielen Orten die natürlichen Ressourcen bedroht.
Istanbul wächst beträchtlich und breitet sich immer weiter gen Norden aus, zum Schwarzen Meer und zu den natürlichen Wasserreservoirs. Wenn diese Flächen weiter zugebaut werden, fällt das Trinkwasser für Istanbul aus.
Also Aksoy, die an der Istanbuler Universität Wirtschaftswissenschaften unterrichtet, beschäftigt sich mit der unkontrollierten Verstädterung einer Wadköys, einer nördlich von Istanbul gelegenen Gemeinde mit rapidem demografischem Wachstum. Aksoy streitet mit lokalen Politikern, Projektentwicklern, mit holländischen und türkischen Architekten, Planern und Hydrologen, um die Auswirkungen der Urbanisierungsmetastasen zurückzudrängen. In gemeinsamer Diskussion reifte die Einsicht, die Grundwassergefährdung zu stoppen und die dramatische Vernichtung von Agrarland und Waldflächen zu beenden. Die Zusammenarbeit unterschiedlicher Experten war ein Novum und ganz nebenbei löste man sich vom vermeintlich ehernen Ritual des Top-Down. Einer der ersten Beschlüsse des Teams bestand darin, das bedrohte Trinkwasserreservoir zu schützen und im Gegenzug geklärtes Wasser für die Landwirtschaft einzusetzen.
Wie lässt sich das Wachstum lenken, damit es den Interessen der Stadt dient? Wenn wir Abwasser klären und der Landwirtschaft zuführen, sie also von der Urbanisierung verschonen, dann hört die Bodenspekulation für die landwirtschaftlichen Flächen auf und ihr Wert steigt. Mit diesem Vorschlag wollen wir die 7 Wasserreservoirs Istanbuls schützen und das städtische Wachstum in die Außengebiete lenken. Unsere Vision geht vom Green Belly, dem grünen Bauch in der Mitte, aus und möchte die Stadt außen herum entwickeln.
So you have the green belly in the middle and the city around it. So this is a vision which is solving a number of issues.
Die Biennale-Kuratoren engagierten sich auch in Sao Paulo und kooperierten dort mit dem vor 7 Jahren gegründeten sozialen Wohnungsdezernat SEHAB, das sich um die bessere Einbindung der Favelas kümmert. Gemessen an den Größenverhältnissen der brasilianischen Metropolregion ist das eine herkulische Aufgabe. Nicht nur die 30 Millionen Einwohner, auch die 1500 Favelas und die 1000 irregulären Siedlungen übersteigen deutlich die demografischen Dimensionen Istanbuls. In Sao Paulo geht es vordringlich um die Integration der armen Siedlungen in die Boomtown, um die bessere Vernetzung informeller und formeller Wirtschaftsstrukturen. Die Situation im Testgebiet Kabusu de Cima weist erstaunliche Parallelen zum türkischen Anavutköy auf. Bedrohung der Wasserreservoirs durch unkontrollierte Urbanisierung, Gefährdung eines einzigartigen städtischen Regenwalds. Schließlich, auch Kabusu de Cima wird an eine neue Ringstraße angeschlossen, die die Favela direkt mit dem internationalen Flughafen Garuyos und einem riesigen Messezentrum verbindet. Joachim de Klerk fragt sich, wie sich diese Modernisierungsstrategien auf die Lebensbedingungen der Bewohner und die Naturressourcen auswirken werden. Und er fragt sich, wie nicht allein die Städter, sondern auch die Favela-Bewohner von der neuen Situation profitieren können.
This gigantic rainforest to the north of Sao Paulo.
Der städtische Regenwald im Norden von Sao Paulo ist durch die Verstädterung bedroht. Trotzdem lässt sich der wachsende Wohlstand der Mittelschicht für eine Smart Economy nutzen, für Erholungsgebiete, die auf unterem wirtschaftlichen Niveau entwickelt werden können. Es kommt darauf an, die Ringstraße als Chance zu sehen, die wirtschaftlichen Prozesse der Metropole und der Favela zu vernetzen. Das ist ein faszinierendes Experiment. Wir müssen die Stadt als einen Zyklus denken, in dem alle Teile verbunden und die verschiedenen Probleme zusammengeführt werden.
Der brasilianische Architekt Fernando de Meio leitete das Biennale-Projektteam in Sao Paulo. Zusammen mit dem Urban Think Tank errichtete er das Gimnasio Vertical, eine gestapelte, multifunktionale Sportstätte für die Favelas von Caracas und Sao Paulo. In Kabusu de Cima will de Meio vor allem die kleinen Wirtschaftskreisläufe der Favelas stärken, sie besser in die Makrostrukturen Sao Paulos einbinden.
Architekten sind es nicht gewohnt, den ganz normalen Raum im alltäglichen Leben zu denken. Die Gestalt der Gebäude ist ihnen wichtiger als programmatische Strategien für die Wohnviertel. Die Ringstraße wird vor Ort neue wirtschaftliche Aktivitäten hervorbringen. Es siedeln sich Lagerhallen hier an, weil Nachfrage nach Transport und Recycling aufkommt. Und so entsteht eine Art parasitäre Wirtschaft in den Zwischenräumen der formalen Abläufe.
Joachim de Klerk resümiert, welche Erkenntnisse er aus den Erfahrungen in Rotterdam und Bordeaux, Istanbul und Sao Paulo zieht. Und er überlegt, wie sich unser Verständnis von Stadt ändern müsste.
How can we rethink, adapt the way of governing our society to the fact that it's urban?
Was bedeutet es, eine Gesellschaft zu regieren, die städtisch ist? Das ist eine große Herausforderung. Die bürokratischen Institutionen sind nicht imstande, die Probleme richtig zu erkennen und entsprechend zu handeln. Deswegen erkunden die Biennale-Projekte neue Wege zwischen der institutionellen Formal Governance und kleinen Bürgerinitiativen, zwischen Top-Down und Bottom-Up, um neue Allianzen zu schmieden und neue Formen von Governance zu finden. Wenn wir die sozialen Probleme in den Städten lösen wollen, müssen wir sie nicht auf der nationalen, sondern auf der städtischen Ebene lösen.
We have national policies for social problems. We need urban policies for social problems. They are in cities.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.